krass in dieser einen Handvoll Übungsschlamm, einfach hier in dem, waren schon 15 kleine Goldflöckchen drin. Bueno, te lo regalo a ti.
Ja.
Galileo-Reporter Jan Stremmel im Goldrausch. Er war in Bolivien unterwegs und hat dort ein Dorf besucht, in dem man sogar im Supermarkt nur mit Goldnuggets bezahlen kann. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hi Eva, vielen Dank.
Ich habe ja schon im O-Ton gehört, es geht um Gold.
Ja, genau.
Das klingt ja schon mal sehr spannend. Kannst du mal kurz sagen, wo genau in Bolivien wart ihr denn?
Wir waren ziemlich genau in der Mitte von Bolivien, im Regenwaldgebiet, in der Nähe eines kleinen Ortes namens Guanay. Mhm. Diesen Ort kennt man nicht, muss man auch nicht kennen. Der ist ungefähr so 4x5 Straßenzüge groß und liegt an einem sehr breiten, sehr reißenden Fluss. Und in diesen Ort kommt man aus der Hauptstadt La Paz in ungefähr 6 Stunden mit so einem Geländewagen. Man fährt also aus der extrem hohen Stadt in den Anden, die ist, glaube ich, auf fast 4000 Metern, fährt man bergab und die Umgebung wird immer saftiger, immer grüner und irgendwann ist man bei 35 Grad Celsius im Regenwaldgebiet und kommt eben an in Guanay. Und der kleine Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist dann nochmal von dort aus 1 Stunde auf dem Fluss entfernt.
Also wirklich in the middle of nowhere.
Absolut, absolute middle of nowhere. Also es gibt kein Handyempfang. Man muss mit so einem Einbaum tatsächlich mit Außenbordermotor nochmal den Fluss rauffahren 1 Stunde lang. Und dann kommt man in ein sehr, sehr kleines Dörfchen und da wiederum da habe ich Gold gesucht und gefunden.
Also warum, ein Dorf in the middle of nowhere, warum seid ihr dort hingefahren?
Wir sind hingefahren, weil wir gehört haben, dass es in einigen Dörfern in Südamerika möglich ist, alles mit Gold zu zahlen. Das ist ja erstmal ziemlich unglaublich. Das klingt so nach Wilder Westen oder so nach Märchenstadt fast schon, so die Goldstadt, in der man alles mit Gold zahlt. Und dahinter steckt natürlich das sehr große Phänomen, dass im Amazonas wahnsinnig viel Gold gegraben wird und gesucht wird und auch gefunden wird. Und das wollten wir einmal miterleben. Wir wollten sehen, wie leben Menschen, die quasi ihr gesamtes Einkommen im Goldwaschen verdienen. Wie ist das? Wie ist diese Arbeit? Und wie lebt es sich sozusagen komplett ohne Bargeld, wenn man das, was man jeden Tag kauft, alles mit dem bezahlt, was man tagsüber sozusagen aus dem Fluss rausfischt?
Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin schon gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Wollen wir erstmal einstarten mit deinem Mitbringsel?
Genau, ich habe was mitgebracht. Ich halte das mal hier vor die Kamera. Ich bin ja hier gerade bei mir zu Hause.
Okay. Du bist im Studio. Ich sehe quasi Unterwäsche von Jan Stremmel. Nein, ich sehe eine bunte Badeshort, aber die hast du jetzt umgedreht, damit ich jetzt sehe ich quasi den weißen Innenstoff, das Futter.
Genau. Dieser weiße Innenstoff war mal tatsächlich weiß. Mhm. Inzwischen ist er eher so ein hellbraun. Mhm. Und das ist natürlich.
Sag mir, es kommt vom Flusssand.
Ja, genau, darauf will ich hinaus. Bis zu meinem Besuch in Bolivien war diese Badeshorts weiß mit so einem Hawaii-Print und inzwischen ist sie aber wirklich so ein hellbraun. Und das hat damit zu tun, dass ich 2 Tage lang in diesem Fluss saß, gemeinsam mit unserem Goldgräber, den wir da begleiten durften. Und in diesem Fluss wird alles automatisch sofort braun und schmutzig.
Weil das Wasser so dreckig ist oder woran liegt es?
Ja, das Wasser ist unglaublich schmutzig. Dieser Fluss,
oder schlammig zumindest, ne?
Ja, genau. Du musst dir diesen Fluss vorstellen. Der sieht nicht so aus wie die Isar bei euch in München. So schön hellblaues Wasser, wo man durchgucken kann und man sieht die Kiesel. Mhm. Nein, der Fluss hat ungefähr die Farbe von Milchkaffee. Und da wächst fast nichts mehr drin. Da lebt fast nichts mehr drin. Die wenigen Fische, die es da noch gibt, die haben wahnsinnig hohe Werte an all möglichen Giftstoffen, an Arsen, an Quecksilber. Und das hat leider alles mit dem Thema zu tun, wegen dem wir heute sprechen, nämlich mit dem Goldsuchen.
Mhm. Weil einfach diese Chemikalien genutzt werden, ne, zur Goldsuche.
Genau, also die Goldsuche, die Goldminenarbeit, die ist mit ziemlich vielen Umweltschäden in Verbindung leider. Und auch wenn das natürlich erstmal so was Märchenhaftes, Abenteuerliches hat, wenn man so hört, da graben die Menschen Gold aus dem Fluss und dann zahlen die damit in ihrem Dorf. Ist es tatsächlich, wenn man da hinkommt und sich das genauer anguckt, eine ziemliche Sauerei, müsste man sagen. So umweltmäßig eine ziemliche Sauerei. Und deswegen, genau, diese schmutzige Badehose ist als meine Symbol. Ewige Erinnerung daran.
Das heißt, du wirst sie aber auch nicht wegwerfen, sondern aufheben.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Und jetzt nochmal zurück zum Fluss. Also, weil, wenn du jetzt erstmal nur gesagt hast, Golddorf und man sucht dort nach Gold, ne, ist ja für mich jetzt nicht in erster Linie klar, dass man da in Fluss geht, um Gold zu suchen. Können wir jetzt auch vorstellen, man geht in irgendeine Mine oder sonst was. Also wie muss ich mir das vorstellen, wo finden die denn da Gold?
Genau, also Gold findet man ja in der Erdkruste fast überall. Also seit es die Erde gibt, ist dieses Metall quasi so verteilt in mehr oder weniger großen Adern. Und man kann das entweder in der Mine ausbuddeln, man kann das aber auch einfach aus der Erde schürfen, je nachdem, wo da die Vorkommen sind. Und im Amazonasgebiet speziell gräbt man das entweder unter den Bäumen hervor, also da werden dann große Flächen entwaldet und dann wird die Erde weggeschaufelt. Okay. Und dann gräbt man sich durch das Geröll, was unter der Erde ist. Oder man ist in der Nähe eines Flusses, dann ist es noch ein bisschen einfacher. Dann muss man quasi nur in Anführungsstrichen das Flussbett umbuddeln und dort nach den Goldflocken suchen, die da eingebacken sind sozusagen.
Die sind dann, also sind die in den Steinen drin oder liegen die dazwischen oder wie ist das?
Die liegen zwischen den Steinen tatsächlich. Also das Flussbett ist erstmal so eine ziemlich dicke Schicht an Schlamm, also quasi Sand. Dann kommen drunter so größere Steine, die sind so zwischen so Fußball groß und Daumen groß und die sind da so fest zusammen, wie so Kieselsteine, wie auch an der Isar, eigentlich ganz ähnlich. Und dann darunter sind dann ganz, ganz kleine Steinchen. Und zwischen diesen ganz, ganz kleinen Steinchen sind eben winzig kleine Goldflocken. Also teilweise sind das auch Nuggets, die dann gelegentlich auch mal so groß sind, vielleicht wie so ein Zahn. Mhm. Das ist aber sehr selten. Die meisten von diesen Goldvorkommen sind in der Form von Staub, von winzig kleinen Flocken, die man gerade so mit dem Auge sieht, wie so einzelne Sandkörnchen. Und die gilt es dann, da raus zu fischen.
Okay, da muss man also auch wirklich jede Menge zusammenbekommen, ne? Damit da auch wirklich so ein kleiner Nugget am Schluss rumkommt.
Genau. Das macht diese Arbeit so hart, genau.
Ist es so, dass das also große Unternehmen sind in diesem, weil du sagst, es ist so ein kleines Dorf, also ist das eine Firma, die dahinter steckt oder sind das alles einzelne Menschen, die da so goldschürfermäßig ihr Glück suchen?
Das sind tatsächlich dort einzelne Menschen, die da ihr Glück suchen und die davon auch leben und die tatsächlich jeden Tag Gold suchen und Gold finden auch müssen, um ihre Familien zu ernähren. Also das ist schon eine Art Arbeit, wo man von der Hand in den Mund lebt. Also unser Goldsucher, mit dem wir da unterwegs waren, der heißt Isaac. Und Isaac macht, ich glaube, seit 15 Jahren beruflich nichts anderes, als dass er morgens in den Fluss steigt, Gold sucht und abends mit dem Gold dann in den Supermarkt geht und das kauft, was er eben braucht zum Leben.
Verrückt. Und der hat dich mitgenommen. Wollen wir mal reinhören?
Bitte.
Was sagt der?
Also er sagt mir jetzt gerade, wir sitzen im Fluss sozusagen. Wir hocken beide in so einer Hockposition im Fluss bis zum Kinn im Wasser. Und im Hintergrund der Motor, den man da hört, das ist wie so eine Art Pumpe. Die saugt wie ein Staubsauger den Boden des Flusses ab. Und er erklärt mir gerade, du darfst nicht die Erde aufsaugen, nicht den Schlamm aufsaugen, sondern darunter die Steinchen.
Ah.
Also er sagt mir sozusagen, wo genau ich diesen Schlauch, der ansaugt sozusagen, wo ich den hinhalten muss. Also da geht ein quasi ein Schlauch, der ist so dick wie so ein Abflussrohr, der zeigt ins Wasser rein und den steuern wir mit den Händen unter Wasser am Boden entlang.
Okay.
Und jetzt gilt es eben, nicht den Schlamm einzusaugen, weil in dem ist kein Gold.
Mhm.
Und auch nicht die großen Steine mhm. einzusaugen, weil die würden die Pumpe verstopfen, sondern eben mit den Händen die großen Steine beiseite zu räumen und dann drunter an dieses kleine, an diese kleinen Steinchen zu kommen. Das ist das, worauf es ankommt. Die muss man einsaugen. Und die Arbeit von Isaac besteht quasi darin, dass er da den ganzen Tag im Wasser hockt, neben sich wie so eine Art Floß, auf dem seine Pumpe läuft und mit der Hand permanent große Steine aus dem Weg zu räumen und diesen Rüssel am Flussboden entlang zu führen.
Und also das ist ja auch die ganze Zeit so eine gebückte Haltung dann, oder?
Ja, genau. Also das sieht wirklich aus, es sieht fast schon lustig aus, weil diese Menschen hocken da im Wasser, man sieht eigentlich nur die Köpfe. Man sieht auch nicht, was die machen, weil wie gesagt, das Wasser hat die Konsistenz von Milchkaffee, du siehst nichts. Und neben ihnen schwimmen eben diese Flöße, auf denen so kleine, ich glaube, es sind so Rasenmähermotoren, die da benutzen. Und die hocken da einfach stundenlang, ich glaube, 8 Stunden am Tag arbeitet Isaac.
Wahnsinn.
Und atmen diese Dämpfe ein von diesem Motor und schmeißen die ganze Zeit so große Steine weg, die sie dann eben nicht brauchen, damit die nicht den Rüssel verstopfen. Und man sieht eigentlich gar nicht, was sie da genau machen. Aber hinter diesem Motor gibt's wie so ein abschüssiges Sieb. Und über dieses Sieb werden diese Kieselsteine dann sozusagen runtergespült. Und dann, während sie da runterkullern, trennt sich eben das Gold von den Steinen. Mhm. So muss man sich das vorstellen.
Mhm.
Gold ist ja sehr schwer, es ist sehr dicht. Deswegen sinkt es immer nach unten. Und in diesem Sieb verfängt sich dann eben idealerweise nur das Gold unten und alle Steine und so weiter werden wieder zurück in den Fluss gespült.
Du durftest ja auch mal ran, glaube ich. Lass mal hören. Man hört ja gar nichts.
Genau, ich tue mir gerade auch schwer zu verstehen, was ich
also
da gesagt habe.
Also du hast gesagt mit kleinen Steinchen unter dem Schlick. Oh, die sitzen mega fest, sagst du, genau?
Genau. Genau, ich habe da immer noch gelernt, sozusagen, welche von diesen Steinen jetzt gut sind und welche ich aus dem Weg schaffen muss. Und man ist sozusagen komplett blind, man sieht ja wie gesagt nichts. Man muss in diesem kalten Wasser mit den Händen so fette Steine dann so aus dem Boden raushebeln und die wegschmeißen und unten drunter mit dem Schlauch dann aufsaugen, was drunter liegt. Und das dauert so ein bisschen, bis man das raus hat. Und man muss übrigens auch dazu sagen, dieses Wasser ist saumäßig kalt. Erst dachte ich mir natürlich auch so... Ja.
Was ist da passiert?
Genau, ich glaube... In diesem Moment hat mir dieser Schlauch einfach so meine Hand in den Rüssel reingezogen. Es ist ziemlich abenteuerlich. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein Staubsaugerrohr, aber ungefähr 10-mal so stark.
Mhm.
Und du bist mit deinen Fingern die ganze Zeit unmittelbar vor der Öffnung und musst eben große Steine aus dem Weg räumen und die kleinen Sachen einsaugen. Und was da ständig passiert, wenn du das nicht kannst, ist, dass dir der Sog deine Hand reinzieht und du kannst dich einfach total schnell schneiden. Das reißt dir die Fingernägel auf. Es ist wirklich wahnsinnig unangenehm. Und dazu kommt, dass das Wasser richtig, richtig kalt ist. Also man,
obwohl man da im Regenwald ist, da denkt man ja jetzt so, ja, ach, das ist bestimmt ganz angenehme Badetemperatur.
Ja klar, ich dachte auch erstmal so, ach schön, ist ein bisschen das Wasser, mhm, eigentlich total gut, ein bisschen abkühlen. Mhm. Aber das vergeht einem schnell, weil man ungefähr nach einer halben Stunde so ausgekühlt ist. Das ist ja ein fließendes Gewässer. Mhm. Das heißt, das wärmt sich auch nicht auf mit der Sonne, sondern es ist einfach permanent, ich würde mal schätzen, vielleicht so 16 Grad, mhm, 18 Grad, mhm, höchstens 18 Grad. Und auf Dauer, ja, schlotterst du.
Absolut.
Und du hast blaue Lippen und die Zähne klappern. Aber wie gesagt, das machen die nicht zum Spaß, sondern das machen die, um ihre Familien zu ernähren. Und deswegen kann sich Isaac da auch nicht dann plötzlich mal wieder auf die Steine setzen, um sich aufzuwärmen. Der zieht das durch.
Und du hast ja auch gesagt, wie viele Jahre ist er dort? 10? Oder sowas, ne?
Ich glaube 10, 15. Der ist da hingezogen, weil seine Frau dort gelebt hat ursprünglich. Und er kommt eigentlich aus einer anderen Stadt, aber hatte da, glaube ich, auch nicht so wirklich gute Aussichten, irgendwie, mhm, einen Lebensunterhalt zu, mhm, verdienen, und ist dann eben in das Heimatdorf seiner Frau gezogen.
Das ist wahrscheinlich ja auch grundsätzlich, ne, eine Problematik oder auch einer der Gründe, warum viele das machen, ne, weil sie sonst nicht so viele Perspektiven haben, ne?
Genau, also Goldsucher, das klingt so, als wären das irgendwelche wohlhabenden Menschen, aber das ist natürlich irreführend. Das sind die ärmsten und auch vulnerabelsten Gruppen, die es in der bolivianischen Gesellschaft so gibt. Also das sind viele...
wahrscheinlich hauptsächlich die Indigenen, ne?
Genau, das sind Indigene, die dort im Regenwald leben, die auch traditionell vom Wald gelebt haben immer. Mhm. Und die natürlich auch mit der fortschreitenden Entwaldung des Amazonas einfach ihre Lebensgrundlage verlieren. Und im Falle von Isaac gibt es da schlichtweg keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen, außer eben das Geld selber aus dem Fluss zu fischen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das ist ja sehr mühsam. Wie lange hast du durchgehalten?
Ich glaube, ich habe beim ersten Mal so einen halben Tag durchgehalten,
ja,
drei, vier Stunden. Dann war ich so durchgefroren, dass ich Fieber bekommen habe.
Ach.
Also ja, mein Körper hat ziemlich schnell reagiert auf diese Kälte und hat mich einfach mit Fieber quasi ins Bett geschickt. Ich bin dann abends, glaube ich, um 7:30 ins Bett gegangen und habe mir von meinem Team noch eine Hühnersuppe bringen lassen. Am Tag zwei bin ich dann schon so mit Ibuprofen
mit Fieber in den Fluss.
Ja, das Fieber war dann wieder so weg, aber ich habe mich auf jeden Fall, musste mich so ein bisschen dopen mit Medikamenten, weil, ja, also grundsätzlich muss man auch sagen, der Amazonas-Regenwald ist jetzt keine besonders wirtliche Umgebung. Da ist man so als Mitteleuropäer schnell mal mit einer Grippe irgendwie, mhm, im Bett. Mhm. Und mir hätte das Wasser wirklich nicht gut getan.
Hat ja zugesetzt, wie wir auch hören können.
Ich fühle mich wie so ein alter Mann. Oh! Es sind Schmerzen in den Fußsohlen, in den Knien, die überall durchgefroren sind, und im Rücken, der die ganze Zeit so durchgebogen war. Ah! Aber Isaac macht das einfach, also er macht, dass es so leicht aussieht. Okay, also anscheinend finden wir jetzt gerade kein Gold. Fuck.
Das ist ja wohl das Allerfrustrierendste, oder? Ich meine, dann stehst du da, also du jetzt 4 Stunden in diesem kalten Wasser, die 8 Stunden, und wenn es blöd läuft, ja, ist halt danach nichts in diesem Sieb, oder?
Ja, also tatsächlich gibt es eben dann Gegenden an diesem Flussufer, an denen dann einfach kein Gold ist. Und Isaac macht immer so eine kleine Stichprobe, mhm, und nimmt sich quasi so eine Handvoll Kies und schüttelt das in so einer Pfanne immer so hin und her, wie man das so kennt von so Goldgräbern im Wilden Westen, und schüttelt das so, und am Ende setzt sich ja dann ganz unten durch dieses Schütteln setzt sich das Gold ab. Und dann guckt er und sieht dann schon so auf den ersten Blick, okay, wenn in dieser Handvoll kein einziges Goldflöckchen drin ist, dann muss ich hier auch nicht meinen Motor anwerfen. Und dann geht er eben den Fluss rauf. Dann geht er einfach 50 Meter weiter rauf, macht da nochmal eine Stichprobe und so weiter. Und wenn er dann festgestellt hat, hier gibt's wieder was, dann wirft er den Motor an und dann fängt er an, da richtig wieder umzugraben. Aber ja, es kommt wirklich vor, dass da auch einen halben Tag lang nichts landet.
Okay. Entonces, ¿qué hacemos?
Ja, was machen wir jetzt, frage ich ihn. Wir müssen jetzt eine Pause machen, sagt er. Es gibt hier gerade kein Gold und außerdem steigt das Wasser an. Es wird immer gefährlicher hier und wir können jetzt hier gerade nicht weiterarbeiten, weil wir sonst weggeschwemmt werden. Vielleicht müssen wir bis morgen warten.
Also das heißt, es kann auch richtig gefährlich werden.
Genau, natürlich. Also der Fluss ist tatsächlich reißend. Also da kann man nicht irgendwie einfach mal so drüber schwimmen oder sich einfach mal treiben lassen, sondern da gibt es Stromschnellen, der ist ungefähr so breit, würde ich sagen, wie so eine achtspurige Autobahn. Und in der Mitte richtig, richtig tief und reißend. Und da kommen auch mal Baumstämme entlang geschwommen. Und das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, die mir Isaac dann an unserem letzten Tag erzählt hat. Einer seiner Söhne, sein erstgeborener Sohn, ist mit 3 Jahren in den Fluss gefallen und seine Familie hat es nicht mitbekommen. Und der wurde dann erst tatsächlich Tage später irgendwo anders gefunden und ist ertrunken im Fluss.
Oh Gott.
Also dieser Fluss ist tatsächlich gefährlich und man kann eben als Goldsucher da auch nicht bei bei jedem Pegelstand arbeiten.
Fühltest du dich denn gefährdet in dem Moment? Also hattest du auch ein Gefühl der Bedrohung?
Nicht so wirklich, weil wir sehr am Rand waren, aber ich dachte schon immer wieder, also man hat auch gespürt, dass es immer mehr steigt, das Wasser steigt. Mhm. Also wir haben am Anfang von so einer kleinen Kiesbank aus angefangen und diese Kiesbank ist plötzlich einfach nach einer Stunde verschwunden gewesen, weil das Wasser so angestiegen ist. Und dann denkst du dir plötzlich schon so, okay, jetzt bin ich plötzlich 4 Meter vom Ufer entfernt, obwohl ich gerade noch 1 Meter vom Ufer entfernt war, weil das Ufer einfach immer weiter nach hinten geht und man ist ja auch sehr abgelenkt. Man guckt die ganze Zeit nach unten, man ist konzentriert, es ist total laut durch diesen Motor und man merkt auch schnell nicht, wie reißend der Fluss dann plötzlich wird. Und ich war dann ganz froh, als Isaac dann gesagt hat, hey, wir brechen für heute ab.
Mhm. Und wie geht es denn dann normalerweise weiter? Also wenn er jetzt, er hat ja vermutlich jetzt auch trotzdem ein bisschen was gehabt. Also wenn du jetzt in diesem Sieb, von dem du gesprochen hast, da sind irgendwie kleine Kiesel oder ist Gold drin, aber das kann er jetzt ja nicht einfach so rauspicken, vermute ich.
Genau, das ist jetzt erstmal noch quasi unsortiert. Mhm. Da sind immer noch kleine Steinchen und da ist immer noch ein bisschen Schlamm und Sand, aber eben schon eine sehr viel höhere Konzentration an Gold. Und jetzt geht es darum, alles sozusagen voneinander zu trennen. Und dann nimmt er sozusagen diesen ganzen Schlamm, der sich da gesammelt hat in dem Sieb, und geht dann nochmal mit so einem kleinen Teller hin und schwenkt diesen Teller immer so in so einem sehr, sehr speziellen Rhythmus im Kreis. Und dadurch sinkt das Gold in diesem Sand-Stein-Gemisch nach unten und er spült dann sozusagen langsam den Sand von oben weg, bis nur nach unten eine Schicht Gold im Teller übrig bleibt.
Mhm. Hören wir mal rein.
Wir wissen, dass in der Badewanne jetzt das Gold ist. Genau. Und jetzt waschen wir es mit dem Waschteller aus. Okay, wie funktioniert das? Ich drehe es immer so und das Gold sinkt nach unten. Warum drehst du es? Weil das Gold ein sehr schweres Mineral ist, sinkt es immer nach unten. Wenn wir es drehen, wird es sich an den tiefsten Punkt dieser Schale begeben, nämlich genau in die Mitte. Alles andere fließt links und rechts raus.
Da waren noch irgendwelche Kinder, ne? Hört man da im Hintergrund.
Ja, genau. Also du musst dir das so vorstellen, wir sind quasi gerade an so einer Art Strand, an einem Flussstrand, direkt vor dem Dorf. Und ich glaube, da hatten die Schulkinder des Dorfs gerade irgendwie Mittagspause. Und da waren so 5 kleine Mädchen in so Schuluniformen, die auch im Sand gespielt haben, während nebenan ihre Eltern eben seit Stunden versuchen, da Gold zu finden.
Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, ne? Entweder arbeitest du als Goldsucher dort oder eben in einem Laden, der den täglichen Bedarf deckt oder sowas, ne? Wahrscheinlich gibt es nicht viel anderes.
Wobei
dort.
Dieser Laden, es ist genau ein Laden für das Dorf. Mhm. Und wenn du in diesem Dorf lebst, gibt es eigentlich de facto keine anderen Jobs. Also der Lehrer, der in der kleinen Schule unterrichtet, der kommt extra aus der nächsten Stadt immer angereist morgens mit dem Floß. Und in dem Dorf leben tatsächlich alle nur von Gold.
Und gibt es denn da Ärzte oder sowas?
Nee, die Ärzte, wenn du einen Arzt brauchst, musst du in die nächste Stadt fahren, eben eine Stunde mit dem Bötchen. Mhm. Wobei da natürlich auch keiner eine Krankenversicherung hat. Also das ist alles sehr, sehr prekär. Und tatsächlich, da kann man... Das hat mich auch betroffen gemacht, muss ich dir sagen. Mhm. Also man ist da wirklich in dieser eigentlich so wunderschönen Natur. Aber man spürt einfach, wenn man ein paar Tage da ist, wie
hart das Leben dort ist, ne?
Wie hart das Leben ist, was für eine Art von Kampf das bedeutet, dort eine Familie zu ernähren. Also da weiß man das eigene Leben in Deutschland nochmal ganz neu zu schätzen.
Mhm. Das glaube ich. Zurück zum Gold. Habt ihr denn dann was gefunden in der Schüssel? Ich glaube ja. Warte mal, da habe ich doch auch hier einen schönen O-Ton von dir.
Paso por paso.
Schau mal, sagt er, hier, wenn man den Sand wegspült, dann siehst du drunter den Goldstaub.
Jetzt habt ihr was gefunden.
Genau. Das war ein besonderer Moment für mich, weil tatsächlich in dem Teller, den ich einfach mal so mit diesem Staub gefüllt habe und den so rumgeschwenkt habe, dann tatsächlich unten einfach so ein golden aufblitzendes, das ist wie so ein Bodensatz, der dann plötzlich aber auf den ersten Blick als Gold erkennbar ist. Also man hat da ganz viel braune Kiesel und Steinchen, und sobald man dann aber die letzte Schicht abträgt, leuchtet es drunter richtig so, also man erkennt auf den ersten Blick, okay, Jackpot.
Und das ist dann schon ein cooles Gefühl, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man nimmt einfach so eine Handvoll Schlamm aus dem Wasser und macht damit irgendwas, und dann hat man Gold. Also ich meine, das ist schon faszinierend. Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man, keine Ahnung, wenn man in München an die Isar geht und man sammelt so ein paar Kieselsteine ein. Das ist ja wie Kinder, wenn die irgendwie Kaufladen spielen und sich so Kieselsteine als Bezahlung hin und her geben. Genauso läuft das da ab, aber eben mit echtem Gold. Die finden im Fluss etwas, mit dem sie dann im Laden bezahlen können. Also das ist schon an sich ein echt faszinierender Vorgang.
Also wie macht er das dann? Er nimmt dann diese, was ihr jetzt da gefunden habt, er nimmt dann diese Goldflöckchen und macht das dann wo rein? Was?
Genau, also jetzt sind die Flöckchen natürlich erstmal noch winzig klein, und die sind tatsächlich, also man könnte die einatmen, so klein sind die, wie so Salzkörner. Und jetzt geht es natürlich darum, die irgendwie so stabil zu machen, dass man mit denen zahlen kann, dass die nicht sofort verloren gehen. Und dafür kommt jetzt Quecksilber zum Einsatz, was natürlich hochgradig krebserregend und giftig ist. Und das ist auch eines der großen Probleme an diesem ganzen Goldsuchen im Amazonasgebiet, dass die Leute damit Quecksilber hantieren.
Ja, weil bisher dachte ich, kam ja noch gar keine Chemikalie zum Einsatz, ne? Also es dachte,
ja, genau.
Bisher ist ja noch kein Problem, aber jetzt kommt das Problem.
Genau, die gehen also mit diesem Teller, in dem der Goldstaub ist, tatsächlich in die Küche, also in die Küche der Familie, wo die Mutter auch sonst das Essen zubereitet für die Familie. Und dann wird in diesen Teller einfach so nach Gutdünken einfach so ein Schuss Quecksilber reingegeben. Und dann puncht die Mutter mit bloßen Fingern diese Goldflocken zu so einem Brei. Und das verbindet sich mit diesem Quecksilber. Und das wird dann auf den Herd gestellt, damit das Quecksilber sich verflüchtigt. Und dann bleibt eben nur noch das Gold, was dann so zusammenklebt. Also man hat dann eben...
Also das Quecksilber verdampft dann quasi, oder wie?
Das verdampft, und übrig bleibt klumpenweise das Gold. Mhm. Und das kannst du dann eben sehr gut hantieren. Du kannst es irgendwie auf die Waage legen, kannst es dir in so ein kleines Kuvert stecken, und es geht eben nicht mehr so schnell verloren. Aber ja, die Dämpfe sind natürlich hochgradig giftig. Das ist tatsächlich der Schritt in diesem ganzen Prozess, der, glaube ich, am aller toxischsten ist. Mhm. Und
Haben die denn auch gesundheitliche Probleme gehabt dann vor Ort? Also hast du was beobachten können?
Also gesundheitliche Probleme nicht so direkt, aber es gab eines der ungefähr 10 Kinder, die es in dem Dorf gab, war ein Mädchen, das sehr, sehr schwer behindert war und sehr missgebildet. Also die hatte eine sehr gekrümmte Wirbelsäule und hatte wie so eine Art Buckel und hatte auch offensichtlich kognitive Probleme, die konnte nicht sprechen, die konnte sich nicht richtig bewegen und ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber die war offensichtlich von Geburt an schwer behindert und ich weiß und man weiß, Wissenschaftler wissen, dass die Quecksilberkontamination in Lebensmitteln, aber auch das Inhalieren von solchen Dämpfen, dass das dazu führt, dass eben ja, Kinder missgebildet zur Welt kommen.
Mhm, okay, verstehe. Also keine so schöne Sache. Ihr seid dann mit dem Gold, das ihr da so euch erarbeitet habt, tatsächlich auch in den Supermarkt gegangen, ne?
Genau, wir wollten das natürlich einmal auch sehen, wie das dann abläuft. Und tatsächlich, Isaac geht dann abends mit seinem frisch geschöpften Gold in der Tasche einmal über den Dorfplatz in den kleinen Markt und sucht dann aus, was er braucht. Dann gibt es eben Reis und Gemüse und ein paar Buntstifte für die Töchter. Und dann zieht die Kassiererin eine kleine uralte Waage aus Metall hervor und stellt die so auf den Tresen. Und dann kippt Isaac auf der einen Seite sein Gold drauf, so ein kleines Hügelchen. Und auf der anderen Seite packt sie so kleine Gewichte drauf, so wie man das kennt, wie das halt schon im Mittelalter gemacht wurde. Und dann sagt sie eben, ja, du hast jetzt heute ein Gramm. Also typischerweise findet Isaac so ein Gramm am Tag. Mhm. Ein Gramm Gold ist aktuell, glaube ich, auf dem Weltmarkt so 50 Euro wert. Und dann kann er eben für 50 Euro sich da Sachen aussuchen. Und so läuft das. Und am Ende packt diese Dame in dem Supermarkt, also Supermarkt ist jetzt sehr übertrieben, das ist ein Laden, Tante-Emma-Laden trifft es eigentlich besser. Die packt dieses Gold dann in so eine Kiste und und Isaac geht mit seinen Einkäufen nach Hause, so wie das bei uns auch läuft.
Ja, entonces, dame...
¿Lo puedes medir otra vez?
No, hasta ahí no más alcanza.
Muchas gracias, señora. Entonces usted... Acepta el oro como pagamento.
Also, er hat jetzt ein halbes Gramm da auf die Waage getan für seine Einkäufe. Und jetzt frage ich die Verkäuferin, was sie dann sozusagen mit dem Gold macht, was sie da einnimmt. Sie sagt dann eben, sie geht mit dem Gold dann in die nächste Stadt und wechselt es in echtes Geld.
Colecciona bastante oro de la comunidad y luego va a un banco en Guanay.
Sí, a Guanay le llevo. Ahí le acomodo y me traigo también de allá víveres para vender.
Also sie wechselt das Gold dann in der nächsten Stadt in Geld um und kauft sich mit dem Geld dann wiederum die Vorräte, die dann sie dann zurückbringt und in dem Supermarkt verkauft.
Klingt logisch.
Ja, genau. Wir waren auch echt erstaunt, dass das dann ausgerechnet so eine ältere Dame macht. Also es ist ja natürlich auch nicht ganz ungefährlich, jetzt mit 20 Gramm Gold in der Tasche durch Südamerika sich zu bewegen. Bei ihr das gehört zu ihrem Geschäftsmodell. Das ist auch irgendwie ihr Berufsrisiko. Sie ist dann diejenige, die das gesammelte Gold aus diesem Dorf zur Bank bringt.
Ohne... Also das wissen wir jetzt nicht, ob sie jetzt vielleicht, da hat sie ja schon irgendeinen Schutz dabei, oder?
Also sie hat uns das nicht so ganz genau verraten, ich glaube aus Sicherheitsgründen. Mhm. Wir hatten aber das Gefühl, dass sie das eher so ganz unauffällig einfach so in der Hosentasche mit sich bringt, ohne da jetzt zu viel Aufsehen zu erregen.
Ja, aber ich glaube, das ist die beste Strategie. Die wissen ja, ne, dass ihr der Laden gehört. Also ne, die wissen ja, dass die jedes Mal da 20 Gramm in der Tasche hat.
Ja, genau. Wobei, man muss auch sagen, in diesem Dorf, in dem Isaac wohnt, das ist so klein, dass sich wirklich jeder kennt und dass die auch, also die haben zum Beispiel auch keine Polizei oder so da in diesem Dorf, aber es gibt einen Dorfvorsitzenden, den Presidente, und der Presidente ist auch sowas wie der oberste Richter und der hat uns erzählt, es gibt wirklich auch so eine eigene kleine, wie so eine eigene Rechtsprechung in diesem Dorf. Also wenn irgendwas passiert, er hat uns das Beispiel gegeben, dass irgendwann mal vor ein paar Jahren ein paar Besoffene, also irgendwelche haben randaliert, haben irgendwie Müll rumgeschmissen und haben irgendwelche Pflanzen niedergetrampelt im Suff. Und dann ist danach der Dorfrat zusammengetreten und hat gesagt, okay, so geht's nicht. wir verhängen jetzt eine Strafe und diese Jugendlichen müssen jetzt so und so viel Geld als Strafe zahlen, was dann irgendwie in die Dorfkasse fließt. Also in diesem Dorf vertraut man sich gegenseitig und ich glaube, da ist jetzt nicht so die große Gefahr, dass jemand diese Dame ausraubt. Aber klar, wenn die natürlich ins nächste Dorf geht, wo dann die Bank ist, dann ist das schon riskant. Also generell ist auch in Südamerika dieser ganze Goldhandel ist durchzogen von organisierter Kriminalität. Also wenn du irgendwo viel Gold findest, dann kannst du quasi die Uhr danach stellen, bis irgendein Kartell bei dir auf der Matte steht und von dir Schutzgeld erpresst. Mhm. Also das ist alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig, wie das jetzt irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da ist schon wahnsinnig viel Korruption mit dabei. Ja, und eben auch Verbrechen und Gewalt und alles, was dazugehört.
Aber das habt ihr jetzt zum Glück, hat euch nicht berührt und habt ihr nicht erlebt in diesem Dorf. Das ist ja offensichtlich, ich will nicht sagen heile Welt, weil wir haben ja festgestellt, es ist ein durchaus sehr hartes Leben, aber zumindest scheint es ja friedlich zu sein, wenn du jetzt so von dem Dorfvorsteher berichtest.
Genau. In diesem Rahmen war das in dem Dorf tatsächlich relativ friedlich und die finden halt natürlich auch jetzt keine großen Mengen. Mhm. Das ist wirklich alles nur für den Eigenbedarf sozusagen.
Okay, da geht es dann eher, wenn das wirklich im großen Stil und es gibt ja auch Firmen und so weiter, ne, die da unterwegs sind, da ist das wahrscheinlich eher ein Problem.
Dieses ganze Flussufer, du musst dir auch vorstellen, auf dieser einstündigen Bootsfahrt zu diesem Dorf hin, da sind wir an bestimmt 20 Stellen vorbeigefahren, wo der ganze Regenwald am Flussufer einfach weggemäht war und wo riesige Bagger den kompletten Berg aufgeschaufelt haben. Und also da sind dann richtige Firmen am Werk, die machen das richtig im industriellen Stil und die finden dann natürlich auch entsprechend viel, viel mehr Gold.
Und die sind aber wahrscheinlich auch die, die eben diese ganzen Umweltprobleme verursachen, ne? Was du vorhin angesprochen hast mit den Schwermetallen, Quecksilber und Ähnliches.
Genau, also die Umwelt leidet unter allem natürlich. Auch das, was Isaac macht, ist jetzt für die Umwelt nicht gut, ne? Weil der vergiftet natürlich auch das Wasser und auch das Umgraben dieses Flusses sorgt dafür, dass da wahnsinnig viel Sedimente aufgewirbelt werden, die wiederum das Wasser verschmutzen. Das tötet Lebewesen ab. Also in der Gesamtschau ist das, was da passiert, schon eher sehr schlecht für die Umwelt.
Aha, das ist ja durchaus deprimierend, wenn ich das nächste Mal meinen Goldring am Finger drehe.
Habe
ich
ein ganz
schlechtes Gewissen. Aber
ja,
dich hat ja am Ende schon auch so ein bisschen das Goldfieber gepackt, trotz allem, ne, muss man sagen. So ein kleines bisschen, oder?
Ja, kann man glaube ich, schon so sagen. Ja, kann ich nicht abstreiten. Hört man, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle.
Krass, in dieser einen Handvoll Übungsschlamm, einfach hier in dem, waren schon 5, 10 kleine Goldflöckchen drin.
Bueno. Wie, jetzt hattest du ein paar Goldflöckchen und die hast du gleich verschenkt, wenn ich das richtig mit meinen rudimentären Spanischkenntnissen richtig verstanden habe.
Genau. Er hat mir sozusagen gezeigt, wie man das macht mit diesem Teller, mit diesem Schwenken. Und ich habe das mal probiert, einfach mit so einem random Stück Schlamm, was ich einfach so vom Strand hochgenommen habe. Und da waren tatsächlich Goldflocken drin.
Cool.
Ich war total begeistert. Aber natürlich wollte ich mich jetzt nicht da bereichern. Ich wusste, wie dringend Isaac dieses Gold braucht. Deswegen habe ich es ihm geschenkt.
Verstehe. Du hast uns jetzt jede Menge spannende Geschichten erzählt, für die ich total dankbar bin. Jetzt steht hier eigentlich nur noch eine Sache offen. Jetzt muss ich die Rede und Antwort stehen in unserem Abschlussquiz oder in unserer Quizfrage.
Genau, ich habe eine Quizfrage für dich. Wir haben ja jetzt über dieses, das nennt man übrigens unter Fachkreisen, nennt man das Kleinbergbau, was ich jetzt da gerade beschrieben habe.
Klingt total verniedlichend. Aber
genau, es klingt total niedlich und cute und nett. Was glaubst du denn, wie viel Prozent des insgesamt weltweit geschürften Goldes aus solchem Kleinbergbau stammt? Ist es...
Ah, ich kriege Antwortmöglichkeiten, hervorragend.
Ich hätte jetzt gedacht, du kriegst Antwortmöglichkeiten.
Ja, gerne. Ja, das ist toll.
Okay, 1% oder 5% oder 20?
Ja, also 20 würde ich sagen, auf keinen Fall. Du hast ja auch gesagt, ne, die sind mit diesen riesen Baggern unterwegs und in dem Dorf wohnen halt doch nur eine Handvoll Leute und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, dieser Kleinbergbau, der macht echt nur Kleinvieh und würde wirklich nur sagen 1%.
Ja, kann ich total nachvollziehen, hätte ich auch gedacht. Mhm. Aber Kleinvieh macht eben auch Mist.
Ja.
Und tatsächlich sind es 20%.
Nein, das gibt's doch nicht.
Es ist wirklich die sozusagen vorherrschende Art, Gold zu gewinnen im globalen Süden. Und was mich auch total umgehauen hat, war die Zahl der Menschen, die in diesem Feld tätig sind. Mhm. Das sind 10 bis 20 Millionen Menschen.
Und wo jetzt genau? In welchem?
Weltweit. Mhm. Genau, weltweit 10 bis 20 Millionen. Und davon tatsächlich auch ungefähr die Hälfte Frauen und auch Kinder. Also man kann wirklich nicht sagen, dass dieses kleinen Bergbauen irgendwie ein Nischenphänomen ist. Nee, genau, das ist tatsächlich richtig, richtig, richtig viel unterm Strich.
Das ist ja total beeindruckend. Also diese Zahl nehme ich auf jeden Fall mit und habe auf jeden Fall was dazugelernt für heute und bedanke mich deshalb ganz, ganz herzlich bei dir und freue mich, wenn du uns auch von deinen nächsten Abenteuern wieder so lebhaft berichtest.
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Eva.
Und nächste Woche ist mein Kollege Peter wieder am Start mit einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet oder am besten gleich unseren Podcast abonniert. Bis dahin, tschüss, macht's gut.